Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Heute wieder mit einer Special Edition Türmer trifft. Ja, und wen treffe ich heute? Heute treffe ich eine gleichgesinnte Seele. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir teilen viele Leidenschaften für schräge Outfits, für das Zelten, für das Draußensein. Ja, wen treffe ich? Wiegald Boning.
Ich freue mich. Guten Morgen. Ja, wie schön.
Einen wunderschönen guten Morgen, Wiegald. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder mal plaudern können.
Ja.
Und erste Frage, ich meine, die meisten kennen dich ja von, was du gerade eben machst. Deswegen, warst du heute schon schwimmen?
Ja, heute war mein 1369. Badetag in Folge. Ich befinde mich in einem Familienurlaub auf der Insel Mallorca und da gibt's vor diesem Haus einen kleinen, ungeheizten Pool. Da war ich drin. Am Beckenrand saß mein Sohn Theodor und hat mir Witze vorgelesen aus einem Witze-Vorlesebuch für Erstleser. Also ich hatte sogar Pool-Animation sozusagen heute, was Besonderes.
Ach, wie schön. Also es ist, ich war ein bisschen in Sorge, was das WLAN anbetrifft, aber alles hervorragend. Also wir sehen und hören uns großartig, ne?
So, ja, macht so den Eindruck. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Mal sehen. So, ich habe durch dich einen Begriff gelernt. Also ich kenne ja so den Sue-Hiker, den Langstreckenwanderer-Slagger, aber ich habe einen neuen Begriff gelernt, nämlich ein Streak. Du bist quasi ein Streak-Freak.
Ja.
Möchtest du uns mal erklären, was ein Streak ist?
Also Streak ist aus dem Englischen, heißt eigentlich Strähne. Ich bin über das Wort das erste Mal gestolpert Anfang des Jahrtausends. Da hatte ich so ein paar Marathonläufe absolviert und dachte, in welche Richtung kann man sich denn da jetzt sportlich als Enddreißiger hineinentwickeln? Und dann las ich über Läufer, die jeden Tag laufen gehen, streaken, so, also ein Laufstreak absolvieren. Heute wird das Wort ja häufiger verwendet, oft im Zusammenhang mit Apps auch, also Vokabel lernen, Streak-Apps und so. Naja, und dann dachte ich, da gibt's ja sehr beeindruckende Sportlerpersönlichkeiten, die mitunter seit 50 Jahren jeden Tag joggen gehen. Es gibt auch die Association of the American Streak Runners oder so ähnlich. Also das ist auch der Weltverband der Streak Runner gleichzeitig. Da gibt's also ein Regelwerk. Ich habe es beim Laufen nie auch nur bis zu einem Jahr geschafft, genauso wenig mit dem Fahrradfahren, aber beim Schwimmen, was mir logistisch viel heikler vorkam, da bin ich jetzt im vierten Jahr mittlerweile. Ja.
Also ich möchte das mal kurz recherchieren. Also ich habe wie galt Overdose quasi, weil ich habe durch alle deine Bücher mich gelesen. Und um das mal zu rekapitulieren, du hast einen Marathon-Streak gemacht. Da bist du jede Woche einen Marathon gelaufen. Da sind wir schon mal beim ersten Streak.
Ich auch mal gemacht, ja, richtig.
So, dann haben wir, da wollen wir heute Abend natürlich naturbedingt für Outdoor am meisten drüber reden, du hast einen Zeltstreak gemacht. Du hast 204 Mal in Reihe gezeltet.
Ja.
Und du hast einen Schwimmstreak. Meine Zahlen sind veraltet. Ich hatte noch 1367. Du bist aber jetzt schon bei 69, oder?
So genau. Ist das. Ja.
In Reihe, ne?
Ja.
So, jetzt Frage. Du weißt ja, ich bin ja die meistgewanderte Frau der Welt. Ich bin seit 20 Jahren unterwegs.
Ja.
Mache ich auch einen Streak, aber ich wandere ja nicht jeden Tag, ne?
Ich habe mir angewöhnt, mir mein Regelwerk jeweils selber zusammenzubasteln. Also das ist für den mündigen Bürger ist das mal das kleine Einmaleins, dass man sich die Sportdisziplin, in der man da antritt, selber zusammenbastelt. Dann obliegt man auch nicht den merkwürdigen Entscheidungen irgendwelcher Kampfgerichte. Also von daher, wenn du sagst, ich mache einen Wanderstreak, dann ist das ein Wanderstreak. Punkt. Bei mir ist es das Regelwerk ganz einfach. Ich sollte kein Dach überm Kopf haben. Aber ich lege durchaus Wert darauf, dass ich tatsächlich einmal im Laufe eines kalendarischen Tages irgendwo eintunke. Das kann zur Not auch eine Pfütze sein. Also was dann baden ist, das muss man im Einzelfall neu aushandeln. Aber bisher hat das immer so geklappt, dass es hinhaute, sodass ich sagen konnte, jawohl, ich habe heute draußen gebadet. Wie lange ich mich im Wasser aufhalte, spielt überhaupt gar keine Rolle.
Ja, ich habe dich schon durch Röhren, Planschen sehen, in Tonnen, in Feuerwehr, Wassertanks und ich habe auch schon gesehen, du bist auch schon mit dem Gesetz in Berührung gekommen, mit den Gesetzeshütern.
Ja.
Am Reichstag wurdest du da abgefangen, wenn ich das richtig
gesehen
habe. Das
war was Neues, ja. Also ich bin auch schon mal aus dem Wasser gefischt worden, am Hollersee in Bremen vor 2 Jahren, von netten Parkwächtern. Und als ich fragte, was bin ich denn jetzt euch schuldig, da sagte ich, nein, eine Das ist eine unentgeltliche Verwarnung, aber wir hätten gerne ein Selfie. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber neulich am Reichstag war die Sache anders, weil da wir waren nun allerdings auch in Sichtweise der Videoüberwachung. Und so kamen dann zwei Beamte der Bundestagspolizei. Das war schon mal sehr, sehr spannend, weil ich gar nicht wusste, oder ich hatte es schon mal gehört, aber ich hatte es wieder vergessen, dass der Bundestag über eine eigene Polizei verfügt. Die haben auch eigene Uniformen mit einem eigenen einem Bundesadler-Logo, das ich gar nicht zuordnen konnte. Und die sagten immer, sie müssen sich zum Sachverhalt nicht äußern. Und ich war da mit meiner Schwimmkollegin Petra aus Berlin und wir beide waren leicht eingeschüchtert, weil wir überdachten, wir müssen uns nicht zum Sachverhalt äußern, um Himmels Willen. Was gibt's denn da zu verbergen? Wir sind hier ganz normal im Wasser gewesen und haben den Schiffsverkehr nicht behindert. Es waren keine Schiffe dort. Also das ist der Sachverhalt. Ja, aber sie müssen sich zum Sachverhalt nicht äußern. Dann stellten die aber fest, dass sie gar nicht zuständig sind und uns übergaben an die Landespolizei Berlin. Das dauerte aber eine Weile, bis die eintraf und in der Zeit habe ich sehr stark gefroren und mich erkältet. Also ich kann nur dazu appellieren, bei der Festlegung der Bußgeldhöhe, weil wir wissen es noch nicht, wir bekommen Post, wurde uns mitgeteilt, da sollte man bitte berücksichtigen, dass ich schon mit einer sehr, sehr starken, hartnäckigen Bronchitis zu kämpfen habe, seit dieser Wartezeit. Vielleicht kann man das miteinander verrechnen. Da wäre ich sehr sehr dankbar, wenn man es machte.
Also ich drückte die Daumen, ich habe auch mal den Fehler gemacht, ich bin vor einer Polizeistreife bei roter Ampel rechts abgebogen, obwohl ich das da gar nicht hätte dürfen, ich wurde sofort angehalten, da wurde mein Fahrrad untersucht, dann musste ich eine lange Diskussion mit den Beamten führen, ob jetzt die reflektierende Streifenbeleuchtung an meinen Reifen ausreichend ist. Sie meint, ich müsste mich jetzt bei der Polizeistation vorstellen, weil die Reflektoren fehlen. Und ich habe dann mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung gesagt, nein, es reicht, wenn die Reifen reflektieren. Der Polizist hat mir dann erklärt, ist doch mir doch egal, wenn Sie dann umkommen, wenn Sie dann sterben beim nächsten Unfall. Warten Sie, Sie bekommen Post von uns. Ja. Ich warte da bis heute seit 5 Jahren. Also oft sind dann die Beamten der Ansicht, also wahrscheinlich hat dann schon das gereicht als Einschüchterungsmoment. Ne?
Warten wir mal ab.
Ja, ich drücke dir die Daumen.
Das ist lieb, danke.
Aber wie gesagt, ich muss sagen, bei der Vorbereitung, also wie gesagt, ich habe mich durch sehr viele Bücher gelesen, bin ich auf etwas gekommen, das war mir bei unserer ersten Begegnung gar nicht klar. Du hast quasi in jungen Jahren, du hast bereits 1995 das Langstreckenwandererlied überhaupt geschrieben. Oh. Ja, tatsächlich. Die Hymne der Langstreckenwanderer und das, die heißt, nimm ich jetzt, auch wenn ich stinke.
Okay, ja, da ist was dran. Das ist tatsächlich ein Appell für eine gewisse Natürlichkeit, auch im Umgang mit den olfaktorischen Folgen sportlicher Betätigung. Genau.
Also ich war begeistert. Mir war das überhaupt nicht klar, dass du schon 1995, das war Nummer 1 in den Singlecharts.
Ja.
Und also das ist wirklich wie für Menschen wie mich geschrieben. Ich weiß, kannst du den Text noch auswendig?
Das sollte. Ohrenschmalz, Krankenspeck, Mundgeruch und Nagel, Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. So war der Text damals. Also würde man heute vielleicht etwas anders dichten.
Aber ich habe dich da gleich ins Herz geschlossen. Ich dachte, das ist endlich war ein Gleichgesinnter, der das irgendwie versteht. Weil das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme beim Wandern. Und ich habe auch festgestellt, bei deinem Zeltstreak, wovon ich sagen muss, also ich möchte hier gleich mal, jetzt muss ich mich mal selber loben. Also du hast zwar 200 Nächte in Folge gezeltet, aber das ist gerade mal ein Zehntel meiner Zeltnächte. Also
das ist ja Pillepalle verglichen mit dem, was du da machst. Und ich bin in der Rückschau auf meinen Zeltstreak, kann ich nur sagen, das hat jetzt für ein unterhaltsames Buch gereicht, aber das Argument dafür, damit aufzuhören, war ja, dass wir in Tschernobyl drehten und da darf man nicht zelten. Das ist aus meiner heutigen Sicht mit meiner Lebenserfahrung natürlich eine ganz schwache Ausrede. Also da wird man ja wohl, da sollte man doch ein bisschen den Mumm gehabt haben, eigentlich irgendwie aus dieser Pension, in der wir in der Nacht eingeschlossen waren, doch zu entfliehen, um ein Zelt irgendwo aufzuschlagen, um wenigstens pro forma dort mal 2-3 Stunden zu verbringen. Also so verstrahlt kann man ja gar nicht sein, dass man das nicht hinkriegt. Also da bin ich etwas im, hadere ich mit mir selbst in der Rückschau. Aber an dieser Stelle natürlich, die wahre Zellstreakerin bist natürlich du, das ist ja klar. Da kann ich dir überhaupt nicht das Wasser reichen. Also überhaupt deine Dauerwandertätigkeit natürlich alles schlägt, was irgendwie kreucht und fleucht. Da möchte ich mich mal als willigen Eleven einordnen von dir und nicht irgendwie auf Augenhöhe, gar nicht. Nein, nein.
Aber ich fand das sehr erheitert, also deine die Erkenntnisse, die du ja ähnlich wie ich gesammelt hast. Ich würde so noch mal kurz einhaken mit dem Tschernobyl. Ich bin auch da in deine Fußstapfen getreten.
Ja.
Ich war vor 2 Jahren wandern rund um Fukushima.
Ah ja, okay. Ja, richtig. Genau. Ich hörte davon.
Genau. Und da kannst du tatsächlich zelten. Also tatsächlich, ich will das jetzt nicht lustig machen, weil in Tschernobyl hätte ich jetzt an deiner Stelle wahrscheinlich auch nicht unbedingt direkt neben dran gezeltet, aber in Fukushima haben die das Ganze dekontaminiert und haben einen Wanderweg gebaut, da muss man auch Japaner zu sein, um das zu machen. Da kannst du im Umkreis von weniger als 4 Kilometern um das havarierte Kernkraftwerk rumlaufen. Ja. Da hatte ich auch ein Wandererlebnis, was ich noch nie hatte. Du wanderst da an lauter Geigerzählern vorbei. Und ich habe natürlich sofort den Wert gecheckt, ne? Und stellte fest, also das wirklich ein Aha-Erlebnis sondergleichen, durch die natürliche Radioaktivität ist die Strahlenbelastung im deutschen Schwarzwald doppelt so hoch wie aktuell in Fukushima.
Ja. Ja, siehst du.
Also wenn du quasi diese Schmach, dass du damals in Tschernobyl nicht ausgebüxt bist, wettmachen willst, Tschernobyl ist jetzt im Moment kriegsbedingt etwas schlecht, aber Fukushima kann man ähnliche Kraftwerkszeltplätze finden.
Wir müssen die Zuhörer aufklären, dass wir uns schon einmal begegnet sind, nämlich zu einem üppigen Frühstück, das wir mal gemeinsam in München genossen haben. Und damals, kann ich mich erinnern, hast du mir auch diese Gegend dort empfohlen, sogar zum Familienurlaub, weil man da preiswert Badeurlaub machen kann. All inclusive, und das seien super Orte, die zu Unrecht nicht so viel besucht werden. Und ich bin seitdem noch nicht da gewesen, noch nicht. Vielleicht wird das dann demnächst mal was.
Warst du schon mal in Japan?
Noch nie.
Siehst du, jetzt, also ich wandere ja mit dem Devisenkurs und also immer da, wo es gerade am günstigsten ist, und ich sage dir, Japan ist aktuell, der japanische Yen ist auf historischem Tiefstand, ne?
Ja.
Und deswegen, wenn nicht jetzt dann, also wann dann, ne? Jetzt ist der aktuelle. Aber ich muss sagen, ich habe dein voller Begeisterung dein Buch gelesen mit dem Zelten. Wir sind zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen, ne?
Aha.
Und du leidvoll. Also ich dachte, als du in München dann in die Fachhandlung gegangen bist und du kauftest dir ein rotes Hilleberg Aktu. Ich saß im Zug, als ich gelesen hatte, ich wollte schon schreien, kaufe es nicht. Die Farbe.
Ich bin später dahinter gekommen. Ich dachte, das ist schlau, wenn man ein signalfarbenes Zelt hat, weil man dann zum Beispiel von abbrechenden Eisschollen im Nordpolarmeer leichter vom Rettungshelikopter aus gesehen werden kann und geborgen werden kann. Allerdings gibt es ja in Deutschland, wenn man dort vorwiegend unterwegs ist, selten abbrechende Eisschollen, auf denen man abtreiben kann. Also dementsprechend muss einen auch ein Helikopter selten aus der Luft sehen können. Im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel günstiger ist, tarnfarben unterwegs zu sein, damit man sich in öffentlichen Parkanlagen besser verstecken kann. Dann hat man weniger, da hat man ruhigere Nächte, sagen wir mal so.
Also ich wollte, es ist schade, dass wir es damals noch nicht kannten, hätte ich dich gleich beraten können. Ja. Das rote Zelt, du hast das dann so selbst vor dir gerechtfertigt, hat auch einen Vorteil. Und zwar für das, also schon wieder ein neues Wort, was ich von dir gelernt habe, für die Selfies.
Ach so, ja. Das sieht natürlich schick aus, genau.
Also Selfies, also falls ich mich nicht, also Z-E-L-F-I-E, also nicht Selfie, sondern ein Selfie. Und davon gibt es in dem Buch jede Menge. Und da wirkt natürlich das Rot sehr viel schöner.
Deutlich,
Und ich muss jetzt bei meinen wandernden Genossen also auch dazu sagen, die meisten kaufen sich deswegen auch ein rotes Zelt, damit das eben in den Fotos irgendwie sexier aussieht. Ne? Aber rein praktisch willst du ein camouflagefarbenes Zelt
das
haben.
Das ist, wenn man ein bisschen länger dabei bleibt. Und dafür haben die 200 Nächte gereicht. Also ich weiß daher, was tatsächlich unter praktischen Gesichtspunkten günstiger ist. Und da ist Camouflage, also gewisse praktische Überlegungen. leicht aufbauen, sollte man es können. Die Sturmfestigkeit ist gar nicht so entscheidend, wenn man in Deutschland unterwegs ist, wenn man sich zur Not irgendeine Wand suchen kann, in deren Schatten man das Zelt errichtet. Also da gibt es so ein paar Dinge, die lernt man dann aber auch relativ zügig. Genau.
So, was aber gleich mein Herz erwärmt hat, also da muss ich sagen, da bist du und Freier Hoffmeister und ich sind in einem exklusiven Club. Wir sind die einzig Bekennenden, also die öffentlich bekennen, dass sie zum Pinkeln nachts nicht rausgehen.
Ja.
Sondern du, also du hast das, also wirklich, ich saß im Buch und ich hätte dich umarmen können. Ich dachte, endlich jemand, der mich versteht. Weil ich predige das auch immer, ne? Also nachts zum Pinkeln rausgehen, also du bist hellwach. Es bringt diverse logistische Probleme. Also du fällst über irgendwas drüber oder es ist bei mir immer mal Trekkingstöcke, du greifst gerne in die Brombeerstacheln oder in den Giftefeu, also alles ganz schrecklich. Ja. Aber du hast das sozusagen noch bis zum auf die Spitze getrieben. Ja. Ich verwende ja als Nachttopf einfach meinen Kochtopf.
Sehr gut.
Der wird dann also umfunktioniert.
Ja.
Und du hast einen, also das Wort fand ich schon so großartig, du hast einen Reichweitenverlängerer im Einsatz.
Ja. Ein Freund, der sich in der Luftfahrt auskennt, der gab mir den Tipp, also das ist gar nicht meine Erfindung, Reichweitenverlängerer, das ist ein Gerät, sieht aus wie eine Filmdose und oben ist ein Gummisack dran, der gefüllt werden kann. Also wie eine Tüte quasi. Und den hatte man früher auf Doppeldeckern in den 20er Jahren dabei, um eben länger als Pilot unterwegs sein zu können, weil man dann den Reichweitenverlängerer zum Einsatz brachte, wenn man dringend pinkeln musste. Man kann natürlich genauso gut eine Punika-Flasche nehmen oder so etwas, das ist egal. Auch die hatte ich ab und zu im Einsatz oder andere Behälter. Der Kochtopf ist natürlich eine besonders bezaubernde Idee, weil er mit dem Tabu aufräumt, dass man danach nie wieder daraus essen könnte. Doch, denn er lässt sich bekanntermaßen abwaschen. Aber das wissen viele Leute offenbar nicht. Ja, also das ist zum Beispiel eine sehr gute Anregung, die ich jetzt von dir mitnehmen werde aus dem Gespräch.
Also Wiegald, ich muss noch dazu sagen, es hat noch einen weiteren Vorteil, weil der Ammoniak im Urin wirkt leicht fettlöslich. Du sparst dir auch quasi noch das Spülmittel. Ne? Super. Und dann einfach, wenn irgendwas angebrannt ist, nimmst du Sand oder Erde, rubbelst alles fein und dann einfach mit klarem Wasser ausspülen, schon ist die Sache wieder einsatzfähig.
Du pinkelst aber das Geschirr sauber. Das ist mal ein Ansatz, der mir gefällt. Genau.
Na, du, also erstmal vorspülen, ne? Da kannst du dann auch sozusagen Braunwasser oder Grauwasser nehmen, ne? Und dann eben mit sauberem Wasser nachspült. Aber Reichweitenverlängerer, das hast du also mehrfach geschrieben im Buch, das fand ich wirklich großartig. Ne?
Klingt halt sehr edel, ja.
Und das heißt, war der Luftfahrt wirklich also für diesen Zweck gedacht?
Richtig, dafür ist dieses Gerät, wenn man überhaupt von einem Gerät sprechen kann, erfunden worden, ja.
Okay, Ja, was hast du denn an wilden Erlebnissen so im Zelt gehabt? Also du hast tolle Zeltplätze, die mir verschlossen blieben. Also du warst zum Beispiel mal auf einem Fußballplatz bei Werder Bremen, ne?
Ja, das war was Besonderes. Ich bin Werder Bremen-Fan seit meiner Kindheit und war mit dem Verein immer so im Austausch und habe denen auch immer mal so ein bisschen geholfen, PR-mäßig. Und irgendwann hatte ich dann doch die Idee, jetzt könnt ihr mir aber auch mal entgegenkommen. Und zwar, ihr habt ja dieses Stadion, das Weserstadion, da würde ich gerne mal übernachten und zwar in einem Zelt. Da musste ich lange feilschen mit dem Greenkeeper, dem Platzwart. Der hatte nämlich Angst, dass die Rasenheizung leidet, wenn ich die Heringe dort in den Boden eintreibe. Und man konnte sich dann einigen auf, ich weiß nicht mehr genau, 2,5 Zentimeter oder so, dann ist das in Ordnung. Ich habe dann lange überlegt, wo ich das Zelt aufschlagen darf oder sollte. Ich habe mich dann für den Mittelkreis entschieden. Also der Anstoßpunkt, das ist genau der Punkt, auf dem mein rechtes Ohr zum Liegen kam in der Nacht. Ich habe aber wenig geschlafen, weil am darauffolgenden Tag ein Derby gegen den HSV stattfand und um eindringende Fans, die dort wohl Tradition sind, besser unter Kontrolle zu haben, lief die Flutlichtanlage die ganze Nacht. Also es war sehr, sehr hell. Und die Rasenheizung, die hört man auch. Das ist so ein leichtes Rauschen die ganze Nacht über. Also es war wunderschön, aber nicht besonders schlafförderlich. Aber toll, dass ich es gemacht habe. Das war ein wirklich spektakulärer Zeltplatz.
Aber es kam nicht zu einer Wiederholung denn ich habe gelernt, am nächsten Tag hat Werder Bremen verloren beim Spiel und du fühlst dich ein bisschen schuldig, ob dein...
Ja, die Fußballer sind ja auch alle so abergläubisch. Die haben schon gesagt, wenn wir heute gegen HSV gewinnen, dann weißt du, was du zu tun hast. Du musst dann immer vorm Derby hier zelten, wo du es getan hast. Aber es war ein 0-1 und man hat mich auch nicht wieder eingeladen. Also, der soll mal bloß wegbleiben, dieser Camper, der für den Misserfolg sorgt dann. Schade.
Also die schrägsten Zeltplätze jetzt für Langstreckenwanderer, die sind dir jetzt verschlossen geblieben, weil deine Idee war ja beim Zelten, du willst keine feste Struktur über dir haben, ne? Du wolltest also eine Zeltplane, ne?
Ja.
Die schrägsten Zeltplätze für Langstreckenwanderer, das sind eher in der Regel öffentliche Toiletten. Also weil, also ich habe ja nicht dieses Ding, ich will ja irgendwo, ich muss ja draußen irgendwo übernachten. Und wenn das Wetter also ganz furchtbar wird, ist die eine der wenigen öffentlichen Strukturen, die zugänglich sind, sind eben Toiletten. Richtig. In dieser Hinsicht empfehle ich, lege ich dir wirklich wärmstens ans Herz, Japan.
Ja, weil es also, schön sauber ist und natürlich, kenne ich aus dem Wim Wenders Film, also diese Kultur der raffinierten technischen Methode und alles mit höchster Hygiene, das ist natürlich einladend. Das kann ich mir vorstellen. Also besser als in manchen Hotels in Europa. Ja.
Und vor allen Dingen, die haben dann Musikberieselung. Also du kannst dann sozusagen zum Einschlafen dir noch so ein bisschen Vogelgezwitscher zu haben. Das ist da auf den öffentlichen Toiletten installiert, um irgendwelche unangenehmen Geräusche zu übertünchen.
Ja.
Du hast natürlich dann auch immer Wasser, Trinkwasseranschluss, also zum Händewaschen. Du kannst, also hast eine Unterbodendusche. Also die öffentlichen Toiletten dort sind nicht nur die Klobrillen beheizt, sondern man hat auch von unten so eine Dusche und Föhn. Du kannst deine Sachen aufhängen und meistens sogar Spesen und Schaufel, dass du dann also, wenn du da Erde hineinträgst, also wenn die da so im freien Sinne so, kannst du dann also noch alles sauber machen. Also ich fand das großartig.
Aber wie groß sind die denn? Ich stelle mir vor, dass das doch ein bisschen beengt sein kann. Oder sind die einzelnen Kabinen deutlich größer als bei uns?
Nee, leider nicht, aber du belegst die ganze Toilettenanlage.
Ja, das heißt also, ich lege den Kopf auch auf die Klobrille drauf, eventuell.
Nö, oder? Nö, den Gang, du hast ja den Gang frei. Also den.
Okay.
Also der Hintergrund ist, in Japan befinden sich die zum Beispiel immer an Schreinen oder Tempeln.
Ja.
So, und anders als in bei hiesigen Religionen, bei monotheistischen Religionen, wo man sich also einmal in der Woche trifft und Gottesdienst feiert oder sowas, ne? Das heißt, da sind dann die Kirchen ja immer im Stadtmittelpunkt. So ist es in Japan ganz anders. Dort ist Religion eher transaktional. Du gehst nur dann zu deinem Gott, wenn du was von dem willst, und zwar zu einem spezifischen.
Ja.
So, und deswegen sind dort Schreine und Tempel ganz oft einfach außerhalb der Stadt, und weil der auch Shintoisten sind, also Naturgötter, und Naturgötter wohnen halt an Naturdenkmälern, also an irgendwelchen Bäumen, Wasserfällen oder sonst was, und dort nebendran befindet sich der Schrein. Also du hast dann sehr oft diese religiösen Anlagen in irgendwo in der Pampa, im Wald, wo du auch als Wanderer vorbeikommst, und für die Pilger dann halt nebendran die öffentlichen Toiletten. Das war ausgesprochen praktisch, ne?
Ja, perfekt. Das Wanderland für unser einer dann. Ja, ja. Mhm.
Ja, aber nur was das anbelangt, also was Klima und Luftfeuchtigkeit vor allem, eher nicht, ne? Mhm. Also, aber da muss ich sagen, Hut ab, du hast ja auch den ganzen Winter über durchgezeltet. Das fand ich sehr, 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 sehr beachtlich.
Gerade angenehm, weil du hast mit Insekten nichts zu tun. Es riecht auch nicht so stickig. Du hast immer frische Luft. Das hat mir besonders gut gefallen. Also ich habe den Winter eigentlich als komfortabler empfunden im Vergleich zum Sommer.
Ja, weil ich die, was mich da gewundert hat, was machst du, also ich finde Winterzelten immer schwierig, weil das hast du vielleicht jetzt nicht, aber ich, wenn ich in der Pampa liege, es wird um 17 Uhr schon dunkel, so, und ich muss da in meinem Zelt bis morgens um 7 oder 8 ausharren.
Ja.
So, und was tue ich denn dann? Weil du kannst ja im Winter schlecht irgendwas machen, also kaum steckst du die Hände aus deinem Zelt, frierst schon alles ein.
Ja, oder ja, was kann man da machen? Also ich war ja zum Beispiel auf den Shetland-Inseln, auch zusammen mit meiner heutigen Frau, die war dabei, und das wird auch im Januar, und das war, glaube ich, 17 Uhr wurde es dunkel. Das ist natürlich, um sich kennenzulernen, ganz ausgezeichnet, weil man besonders viel Zeit gemeinsam im Zelt verbringt. Und wenn man dann eine kleine Reisebibliothek dabei hat, also das waren da Kurzgeschichten von John Cheever, kann ich mich erinnern, dann kriegt man in einer Woche wunderbar all diese Kurzgeschichten durch. Und kann danach auch entscheiden, ob eine Hochzeit zu einem guten Ergebnis führt, ja oder nein. Also das ist sowieso ein Tipp, den ich allen Leuten gebe, die sich langfristig aneinander binden wollen, erstmal gemeinsam Wintercamping gehen. Also im Sommer ist ja relativ leicht, dann sitzt man vorm Zelt und genießt die Wärme. Aber im Winter, da gibt es mehr Potenziale. Also das Potenzial, sich zu mögen, sich kennenzulernen, aber auch das Potenzial, sich auf die Nerven zu gehen, in engem Raum natürlich.
Das sagt man übrigens auch bei Langstreckenwanderern. Ja. Also beim Langstreckenwandern, gerade diese US-Trails, da bist du ja 5 Monate am Stück unterwegs. Ne? Wenn man sich dort kennenlernt, kennst du dich also wirklich in jeder noch so schlimmen Situation. Das ist also ja. Eine großartige, weil es gibt ja kein Entkommen. Du bist ja 24/7 hängst du da aufeinander in Situationen, die du irgendwie nicht unbedingt teilen möchtest mit anderen Menschen. Das ist die richtige Herangehensweise. Ganz schwierig ist es, wenn du die Leute siehst, die dann zum Honeymoon, also in den Flitterwochen eine Langstreckenwanderung machen können. Das ist also, ja genau. Also
lieber vorher. Dann kann man nämlich noch die Konsequenzen ziehen, falls es nicht funktioniert. Genau.
Aber das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Also wenn du die armen Menschen, sie wissen nicht, was das junge, zarte Spross der Ehe, gleich ist es wieder hinüber.
Das aber ist ja du hast ja gelernt, dass für dich es besser ist, alleine unterwegs zu sein, nicht?
Unbedingt. Also ich meine, vor die Wahl gestellt, würdest du lieber alleine oder zu zweit zelten?
Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen, die man gar nicht so richtig miteinander vergleichen kann. Also für mich ist das alleine sehr viel einfacher gewesen. Jetzt muss ich gar nicht drüber nachdenken, weil 3 kleine Kinder, das wäre mir logistisch alles zu aufwendig und gerade im Winter. Schwierig mit einer 5-köpfigen Familie. Kann man machen, ist eine echte Herausforderung. Vielleicht stellen wir uns nochmal der Herausforderung.
Ihr wart noch nicht Familienzelten?
Doch, haben wir schon gemacht. Ja, ein paar Mal so. Das war auch immer sehr, sehr lustig. Aber jetzt wirklich ein Leben im Zelt zu verbringen, mit einer 5-köpfigen Familie, zumal im Winter, also das ist eine echte Herausforderung. Das machen viele Leute weltweit unfreiwillig, weil sie auf der Flucht sind oder so. Aber jetzt freiwillig haben wir jetzt keinen Anlass gefunden bisher. Aber wo ich jetzt so gerade drüber spreche, denke ich, man sollte das Thema mal wieder angehen. Meiner Frau waren die Matratzen zum Beispiel etwas zu dünn. Ich habe daraufhin 3 sehr, sehr massive Schaumstoffmatratzen besorgt. Ich war mal in Yukon im Winterzelten im Norden Kanadas. Und da gibt's Leute, die kennen sich aus. Ich war da mit Birgit Fischer, die kannte die Sportveranstaltung, bei der wir als Team antraten, die Fulda Challenge. Das ist so ein Mehrsportarten-Wettkampf. Und da ist serienmäßig dabei immer eine dicke 10 cm Schaumstoffmatratze. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn man nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß, sondern mit dem Auto die Matratze von Ort zu Ort fährt. Das sind dann lauter Details, die geklärt werden müssen. Also wir haben durchaus schon unsere Erfahrungen mit der Familie gemacht. Ich würde sagen, alleine mit dem Zelt unterwegs sein, das hat mir absolut Spaß gemacht. Nach einer Phase der Umgewöhnung, kennst du ja auch, wenn man dann wieder richtig drin ist und man schläft so fest wie zu Hause, dann gibt's eigentlich keinen Komfortverlust. Also dann könnte ich auch jahrelang durchzelten. Vielleicht mache ich das im Alter auch nochmal irgendwie. Aber jetzt mit Familie ist die Sache ein kleines bisschen anders.
So. Aber ich kann dich beruhigen, wie halt, es gibt seit ein paar Jahren wirklich super gut aufblasbare Luftmatratzen, also Isomatten. Also da schläfst du, ich werde ja auch immer älter, ich habe die auch, die ist wirklich 8 cm dick.
Ja.
Und da hast du also gegenüber einem Bett kaum mehr Komfortverlust. Einziges Problem ist, die Dinger sind natürlich sehr empfindlich. Ja. Wenn du dann irgendwie im Winter ein Loch hast, dann hast du wirklich ein Problem. Ja. Und da ist sehe ich auch den großen Unterschied zu dir. Ich habe so überlegt, weil du hast ja teilweise im Hotel übernachtet und dann auf dem Balkon geschlafen.
Richtig.
Und da dachte ich immer so, also für jemand, der dann halt, weil ich sitze dann halt teilweise beim Zelten wirklich und denke mir, oh, jetzt hast du die Arschkarte gezogen. Also wenn dann halt der Sturm kommt oder sonst was, ich habe ja nicht die Möglichkeit, mich irgendwo zurückzuziehen.
Ja.
Und warum geht er nicht in dieses warme Bett? Ne?
Also ich wollte das halt jetzt tatsächlich auch so streakmäßig lückenlos durchziehen. Da kann man natürlich von heute drauf blicken und sagen, das war ja totaler Unsinn. Ja, aber es ist dann auch wiederum ganz lustig, das so zu handhaben. Es gab ja auch so Leute, wie mir fällt jetzt gerade Muammar al-Gaddafi ein, der immer in einem Zelt von Ort zu Ort reiste und sich dann mit, keine Ahnung, Silvio Berlusconi oder wer damals was zu sagen hatte, in seinem Zelt traf, obwohl er natürlich auch in irgendwelchen Luxushotels hätte übernachten können. Also da ging es mir so ums Prinzip, muss man nicht so rigide handhaben, ist natürlich Unsinn, richtig.
Du weißt, dass du Politiker inspiriert hast. Kennst du Johannes Fechner?
Johannes.
Sagt dir das was?
Nee, jetzt gar nicht.
Ich weiß nicht, ob er von dir beeinflusst wurde. Johannes Fechner ist ein SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, der während der Sitzungsphase sagt, okay, was soll ich mit dem überhaupt?
Instagram, ich habe doch gerade bei Instagram einen Film gesehen. Und zwar ist er an dem schönen Park, der Campingplatz, den kenne ich bestens. Ich habe ihn sofort erkannt. Und zwar am, heißt der Kaiser-Wilhelm-Kanal, also Einflugschneise, Flughafen Tegel. Jetzt fliegen die Flugzeuge aber da ja bekanntlich nicht mehr. Das ist ein wunderbar leiser, toller Campingplatz auf der Grenze zwischen Berlin und Spandau sozusagen. Ja, das ist ein ausgezeichnet mit direktem Zugang zum Wasser. Ich habe es gesehen, habe noch gedacht, das finde ich kernig. Ah, von dem sprichst du. Ja, ja, natürlich, habe ich schon gesehen.
Und während der Sitzungswoche nimmt er sich eben kein Hotel oder keine Wohnung, sondern geht zelten.
Er spart viel und Geld auch. Ja.
Er führt da also an, das wäre geselliger, also als Entspannung mit seinen Campingkollegen. Was er mir aber so nicht erschlossen hat, weil ich habe mir sein Zelt angeguckt, der hatte also so ein Wurfzelt eines einschlägigen Sportdiscounters.
Ja.
Und er behauptet, er hängt seinen Anzug da drin auf. Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Also in meinem Zelt würde kein Anzug halten. Ich meine, vielleicht in deinem Hilleberg, in deinem roten hätte es funktioniert, es ist stabil genug. Ja. Aber das fand ich jetzt schon merkwürdig. Also hast du deine Klamotten da aufgehangen im Zelt?
Ich hatte mitunter auch Anzug dabei. Aber ich hatte da nie einen Kleiderbügel oder so etwas. Also das mag ich dann von innen irgendwie ans Gestänge gehängt haben. Normalerweise habe ich die Sachen aber im Vorraum des Zeltes drapiert. Einfach auf dem Boden, ja.
Also du hast anscheinend jemanden inspiriert. Es ist mir nicht gelungen rauszufinden, wann er angefangen hat. Nach dir oder vor dir?
Also
er macht das
wohl
auch, schon längere Zeit, ne?
Ja, ja.
Also, und dann muss ich jetzt nach deinem Lektüre deines Buches feststellen, du hast eine Tierbegegnung hinter dir, die ich in 2000 Übernachtungen im Zelt noch nicht hatte.
Das also, war besonders dachte, gewesen. Mit dem Fuchs meinst du, ne?
Nein, Fuchs hatte ich natürlich auch schon. Fuchs hatte ich alles schon.
Was
Fuchs
meinst du?
Fuchs ist überhaupt kein Problem. Nee, Nacktschnecken.
Nacktschnecken. Ganz normal, ja, hatte ich durchaus.
Ja, du hast in einem Gewächshaus übernachtet, hast du beschrieben. Aha.
Ja, richtig. Das bei mein was ist denn das? Schwibschwäger. Tante meiner Frau. Ja. Mhm.
Und dann dachte ich, du hast geschrieben, du hattest die Nacktschnecken in deinem Schlafsack.
Ja, da gab es sehr viele Nacktschnecken. Das ist jetzt auch schon Jahre her. Also ich muss mir das Buch selber mal wieder durchlesen. Aber da ich mich streng an der Wahrheit orientiere, wird es
hoffe ich mal
gewesen sein, wenn das da steht. Ja, aber es hat sich mir jetzt nicht groß eingeprägt. Ich habe jetzt mittlerweile schon so viel mit Nacktschnecken zu tun gehabt, dass das sind meine Freunde. Also die stören mich jetzt nicht weiter. Wobei der Schleim kann natürlich unangenehm sein, richtig. Aber ich weiß ja jetzt, wie man zum Beispiel Geschirr sauber kriegt, wenn es verschleimt ist.
Aber wo hast du denn sonst noch Kontakt mit Nacktschnecken? Beim Schwimmen öfter oder wie?
Ja, immer mal wieder. Ich habe auch einen kleinen Garten, da gibt es viele Schnecken. Natürlich auf den Fensterscheiben immer mal wieder. Stört mich jetzt aber nicht sonderlich. Also ich finde die nicht so ärgerlich wie andere Zeitgenossen.
Also ich habe die maximal immer am Zelt. Also das heißt, du musst dann halt morgens die dann irgendwie so abschnipsen.
Ja.
Weil wenn du, also ganz schlimmer Fehler, wenn du die nämlich vergisst und das Set einwickelst und dann irgendwie so eine Woche stehen lässt.
Stinkt.
Ist furchtbar. Das ist
nicht schön. Nee.
Und ganz schlimm, du musst immer, also nicht nur in Australien, sondern generell vor dem Anziehen die Schuhe erstmal kontrollieren.
Ja.
Also in Australien ganz wichtig, dass sich da irgendwie keine Schlangen oder Skorpione oder sonst was da drin verstecken. Aber auch, ich bin einmal, war ich in den USA unterwegs, schlüpfe da so morgens in meine Schuhe, also es war auf dem Appalachian Trail, da gibt es jetzt keine giftigen Schlangen oder nicht so, also war kein großes Problem. So, und abends, ich ziehe meine Schuhe aus und ich habe einen dunkelpurpur großen Zeh. Und ich dachte, um Gottes Willen, da ist mir doch nichts draufgefallen. Ich dachte, der Zehennagel fällt mir jetzt ab oder irgendwelche schlimmen Geschichten. Und bis mir dann, also Tage später, als mir das wieder passiert ist, gedämmert ist, ich habe einen Tausendfüßler einfach zermanscht. Also der Tausendfüßler ist durch meinen Fuß gestorben.
Ja.
Und die färben lila ab. Und dann hatte ich wirklich so lila Zehen. Also einerseits war ich glücklich, weil die Zehennagel fällt mir jetzt nicht ab. Aber einerseits war ich auch sehr traurig, dass das Tier einen Tausendfüßler totstarb.
Das ist schade, aber das ist leider mit unserem Menschsein verbunden, dass wir manchmal Lebewesen, ohne es zu wollen, zertreten oder auch einatmen oder so. Das können wir leider nichts gegen machen. Isst du denn manchmal auch diese Geschöpfe? Gehört das eigentlich oder gehörte das auch schon mal zu deinen Prinzipien, dass man auch auf diese Weise sich der Natur annähert? Oder nimmst du das ab? Oder bist du gar vegan oder sowas?
Um Gottes Willen. Also wir beide haben ja ein großes Vorbild, Rüdiger Nehberg. Ne? Also im Gegensatz zu ihm esse ich aber keine Regenwürmer.
Ja.
Also ich kriege immer so wohlmeinende Kommentare meiner Fans, die immer sagen, ja, du könntest doch so nebenbei Beeren pflücken, Wildkräuter sammeln, Pilze oder angeln. Wo ich sage, Leute, also ich brauche ja beim Wandern pro Tag zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien. Ich muss jeden Tag 35 Kilometer schaffen. Wenn ich jetzt noch irgendwelche Blaubeeren, ich habe es mal auf Blaubeeren umgerechnet.
Das ist schwierig.
Bei deren Kaloriengehalt müsste ich 10 Kilo pro Tag erstmal pflücken und dann essen, um meinen Kalorienbedarf zu stellen. Also das ist so ein bisschen idiotisch.
Richtig.
Ne?
Aber ein Bekannter von mir, der hatte in seiner Bibliothek ein Buch über Notküche der Hungerjahre 45 bis 49. Das waren sehr interessante Rezepte und ich meine, dass dort auch ein Nacktschneckenrezept drin war. ja. Also das wäre natürlich mal auch noch eine Erweiterungsvorschlag, den ich dir gerne mit auf den Weg gebe. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich habe das selten mal ausprobiert, aber bisher haben alle Insekten, wenn ich dann doch mal irgendwo in der Ferne oder so sowas angeboten kriege, normalerweise schmeckte das eigentlich immer ganz prima. So.
Ja, also man isst unfreiwillig ganz viel Mücken, also weil die fliegen einfach so in den Mund und also gerade wenn du jetzt im Bärengebiet unterwegs bist und irgendwie dann reden musst, um die Bären abzuschrecken, kaum machst du den Mund auf, in den Gegenden, wo Bären unterwegs sind, gibt es auch leider sehr viel Mücken, das korreliert unglückseligerweise und dann hast du beim Singen, das ist übrigens auch ein Problem, weil du, also zur Bärenabschreckung musst du ja die menschliche Stimme, ne?
Ja.
So. Und das Problem ist, also wenn man jetzt nicht wie du Profisänger ist, wie viele Lieder kennst du auswendig den ganzen Text? Weil du kannst ja immer nur so la 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 singen. Ne?
Ich mache immer la la la. Also bei mir, und zwar unwillkürlich, ich fange sofort an, sobald ich in so eine Art regelmäßiger sportlicher Betätigung, also gar nicht Sport, einfach nur Bewegung an der frischen Luft, fange ich unwillkürlich an, la 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 zu singen. Damit kann ich Leute in die Weißglut treiben und das ist einer der Gründe dafür, warum ich lieber alleine unterwegs bin, weil ich sonst unweigerlich zurechtgewiesen werde von, egal mit wem ich unterwegs bin, früher oder später heißt es, halt endlich die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Also von daher, ich bin vor Bären sicher, aber auch vor der Gesellschaft durch andere Menschen, wenn ich unterwegs bin, weil ich so viel la 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 singe und summe und Skettgesang. Ja.
Also ich muss jetzt sagen, das einzige Lied, wo ich wirklich den ganzen Text auswendig konnte, war die deutsche Nationalhymne. Also habe ich dann
viele ab auch.
Auch hat auch gut bei also ich habe den ganzen Bundesstaat Montana die deutsche Nationalhymne singen durchquert. Es hat wirklich gut funktioniert. Also ich bin ja da. Wahrscheinlich saßen die alle salutierend im Gebüsch. Also ansonsten klappt dann immer so Halleluja, also so Kirchenlieder klappen.
Das geht auch.
Aber dann vielleicht sollte ich das dein Lied nimm ich jetzt auch wenn ich stinke ist ja dann sozusagen die Nationalhymne, also die Hymne der Langstreckenwanderer. Also wenn ich da mal den Text auswendig lerne, das könnte auch noch dazu beitragen.
Es sei denn, der Bär kann Deutsch, dann wird er natürlich wieder eingeladen,
Das ist natürlich fatal. Aber du hast ja bei den Marathons, hast du bei den Marathonläufen gesungen?
Ja, immer. Also wenn ich unterwegs bin, schnell, ohne dass mir auffällt, so ein mantraartiges vor sich hin summen. Ist tatsächlich, ohne dass ich es merke. Später habe ich dann irgendwelche Filmaufnahmen von mir, schaue das zu Hause durch, um den daraus resultierenden Post zu schneiden. Und dann stelle ich wieder fest, ach guck, du singst wieder vor dich hin. Kein Wunder, dass du alleine bist. Ja.
Also das ist ja immer so einer der Gründe, warum ich beim Langstreben dann immer alleine gehe, weil wenn du jemanden dabei hast, weiß ich schon, immer wenn es den Berg hochgeht, sagt dann der andere zu dir, oh, jetzt interessiert mich doch mal deine Lebensgeschichte, erzähl doch mal, Christine, wie war das so früher? Das ist immer nur, wenn es den Berg hochgeht, ne? Okay. Und wenn es den Berg runter, dann texten sie dich zu. Also das ist ganz furchtbar. Also ich kann überhaupt nicht sprechen oder singen. Also deswegen Bärengebiet ist total schwierig. Also ich höre dann lieber eher Podcasts oder Hörbücher und freue mich da sozusagen.
Deswegen. Aber das kannst du schon, weil hören währenddessen fällt mir insgesamt schwer, weil die Ohrhörer oder was man dann so im Einsatz hat, das schwitzt dann leicht, das ist so ein Fremdkörpergefühl. Und ich genieße ja auch die totale, das Zurückgeworfensein auf den Landschaftseindruck, das mag ich sehr. Also wenn das gerade in so eine gepflegte Langeweile hineinlappt und ich mich nach Podcast sehne, dann finde ich das eigentlich ganz schön so.
Naja, aber guck mal, ich bin ja 6 bis 8 Monate pro Jahr unterwegs.
Ja.
Und irgendwann wird das dann sehr langweilig. Deswegen höre ich wirklich pro Tag 4 bis 5 Stunden Podcasts und Hörbücher.
Man würde sonst auch völlig den Anschluss verlieren zum Weltgeschehen, wenn man eben tatsächlich einfach nur läuft dann die ganze Zeit. Das leuchtet mir ein.
Also erstens das und zweitens, das kennst du, weil du hast ja auch diese Zeltgeschichte oder diese Streaks, du warst ja immer in der Zivilisation eingebettet.
Ja.
So, und ich bin dann, also und ich halt eben nicht. Also manchmal ist es wirklich, also du merkst schon, es wird grenzwertig, wenn du dann in so ein Dorf kommst, gehst einkaufen und es kommt dir so komisch vor, die Lippen zu bewegen. Also tatsächlich, ich bin dann immer so da, versteht man mich überhaupt noch? Und du hast dann schon Schwierigkeiten zu artikulieren, weil dir das Sprechen so abhanden gekommen ist.
Ja.
Und das beginnt wirklich schon nach ein paar Tagen. Also das ist das ist dir glücklicherweise verschont geblieben davon. Aber da wirst du schon richtig, richtig mischugeln, ne? Weil ich führst du Selbstgespräche unterwegs? Redest du mit dir selber?
Ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Nein, nee.
Ich auch nicht. Es wird dann immer so unterstellt, aber auch gar nicht. Vielleicht soll ich mir das mal angewöhnen, also um dass das Sprechen dann irgendwie nicht so schwierig wird, ne? Also wenn du dann wieder ins normale Leben zurückkommst, ne?
Ja, aber ich kenne diese Unfähigkeit, sich zu artikulieren, das kenne ich auch ganz ohne Dauerwanderung. Also das ist vielleicht auch altersbedingt. Ich komme irgendwo hin und muss erstmal überlegen, welche Sprache? Oh, jetzt mit Französisch komme ich hier nicht weit. Also da gibt's schon eine gewisse Verwirrtheit mitunter, die dazu führt, dass ich mich erst in ein Gespräch reinfinden muss. Egal mit wem und unter welchen Umständen.
Aber diese Verwirrtheit, da haben wir wahrscheinlich auch eine Gemeinsamkeit. Geht es dir auch so, wenn du dann aufgewacht bist in deinem Zelt, dass du erst mal überlegen musst, hey, wo bin ich jetzt eigentlich?
Nein, ich hatte mich in mein Zelt, also egal, ich hatte ja 2 Zelte im Einsatz. In beiden fühlte ich mich nach ein paar Monaten doch sehr heimisch. Das ist überhaupt etwas, ein interessanter Effekt, den man mal sich klar machen muss. Wenn man als Vielreisender immer wieder in unterschiedlichen Hotelzimmern aufwacht, dann ist man ja immer wieder an einem Ort, den man nicht kennt, denkt, huch, wo sind die Lichtschalter, wo geht's zur Toilette, wie hoch ist das Bett? Und all das entfällt ja im Zelt. Man hat seine Heimat sozusagen immer mit dabei und sein Nest. Interessant wird's dann, wenn man die Luke öffnet am Morgen und rausschaut. Das war mitunter spannend. Da gab's auch oftmals große Überraschungen, musste ich feststellen. Wenn man zum Beispiel bei Nebel auf einen Berg raufgestiegen ist und campt unterm Gipfelkreuz, war mal so an der Grinnenspitze im Tannheimer Tal, fällt mir an dieser Stelle ein. Ich öffne morgens das Zelt und schaue von oben auf die Wolken. Das sind natürlich großartige Eindrücke, die man so beim Blick aus seinem Wohnzimmerfenster oder aus seinem Schlafzimmerfenster nicht hat. Also das Zelt hat große Vorteile gegenüber anderen Wohnmöglichkeiten.
Naja, ich überlege dann immer so, wenn ich ja morgens aufwache, also Zelt weiß ich ja, ne? My home is my castle. Also ich hab auch immer seit 10 Jahren dasselbe Zelt.
Ja.
Ich weiß auch genau, wo meine Brille liegt, das ist auch ganz wichtig, ne? Wo liegt die Brille, wo liegt die Stirnlampe und all sowas. Und dann überlege ich ja, in welchem Land bin ich denn jetzt eigentlich gerade?
Ja.
Oder auf welchem Trail bin ich denn jetzt? Und vor allem, wenn dann irgendwelche komischen Geräusche um dich herum sind, sowas, was könnte das jetzt sein?
Ja.
Also das bringt uns jetzt zu dem Thema, was war denn so deine schrägsten nächtlichen Begegnungen? Also was ist dir so, ich zum Beispiel, ich bin mal in eine nächtliche Militärübung hineingeraten. Das habe ich ein bisschen selbst verschuldet, weil ich habe unbewusst auf einem Militärübungsplatz gezeltet.
Ja.
Also das passiert mir jetzt auch nicht mehr, ne?
Nein, sowas ist mir nicht passiert. Ich hatte durchaus natürlich schon an Orten gezeltet, wo man nicht ganz fern der Menschheit war. Ich meine, es war das in Gotha? Und zwar an einem Ernst-Thälmann-Denkmal, an dem sich an einem Samstagabend nach dem Auftritt, habe ich dort mein Zelt aufgeschlagen und dann traf sich dort die Jugend und hat gefeiert. Und ich habe diese Gespräche alle verfolgt, anstatt zu schlafen. Das war also soziologisch sehr spannend. Ich habe viel gelernt in der Nacht, konnte aber nicht schlafen. Ich habe den ganzen Jugendslang, den thüringischen Jugendslang der damaligen Epoche, den habe ich durchgehört.
Bist du entdeckt worden?
Von denen? Nee. Ja. Nee, komischerweise nicht. Ich war abgeschirmt durch einen einzigen Busch und offenbar war es so dunkel, dass man mich nicht wahrnahm. Also obwohl die Distanz waren kaum 5 Meter. Ich hatte neulich eine fantastische Nacht. Da war ich mal alleine unterwegs und bin eingeladen worden von einem Riesenradbesitzer. Ich sollte in seinem Riesenrad übernachten und habe dann mich,
oh nein, ja.
Ja, und kriegte eine kurze Einweisung mit einem iPad. Und das iPad, habe ich gelernt, wo man Licht an- und ausmacht, was schon mal ein spannendes Erlebnis ist. Wenn du nämlich Licht einschaltest und das ganze Riesenrad leuchtet, das schüchtert einen selber ein. Denkt man, schnell wieder Licht ausmachen. Das ist sicher auch sehr viel Strom, der hier verbraucht wird. Naja, und ich war dann oben und die Nacht war sehr kurz und es war auch ein bisschen dumm von mir, dass ich ausgemacht hatte, so früh wieder runterzukommen. Ich hätte sehr gerne von dort oben den Sonnenaufgang betrachten können. Es war in der Nähe von Tauberbischofsheim. Das war meine letzte spektakuläre Nacht, also unter den besonderen Nächten, denke ich mal.
Also ich muss sagen, also an spektakulären und ungewöhnlichen Zeltplätzen hast du mir ordentlich was voraus, weil bei den 2000 Nächten, die sehen eigentlich immer gleich aus, weil ich liege immer irgendwo im Wald. Also ja. Spektakulär gibt's da gar nicht. Also sowas, also maximal ist das bei mir irgendwie so ein Plumpsklo, wo ich dann liege. Dafür habe ich irgendwie dann schrägere Begegnungen, ne?
Ja, das ist also, auch was Schönes, genau.
Das weiß ich nicht. Also das Schlimmste, was mir da mal passiert ist, ich wache irgendwie auf. Also ich lag in Frankreich irgendwo so in der Pampa, hatte keinen Zeltplatz gefunden, weil alles eingezäunt war.
Ja.
Und meine letzten Versuche auf so einem eingezäunten Weide zu übernachten endeten damit, also ich wollte gerade das Zelt rausholen, dann kam dann so eine Herde Jungstiere angerannt und wollte mit mir Fangen spielen.
Ja.
Also die fanden da großen Gefallen dran, ich weniger, also ich hatte da wirklich Angst um mein Leben, muss ich sagen. Die wollten nur spielen, aber ich sag mal so ein Dutzend Jungstiere, wenn die mit dir spielen wollen, und du legst sie auf die Nase, hörst du über das Auge. Also ich konnte mich durch einen beherzten Sprung auf die Nachbarweide retten.
Das hatte ich nur mal mit Shetland-Inseln. Shetland-Inseln, da gibt es Shetland-Ponys, die frei umherstreifen. Und ich glaubte ja, und
Ich wollte darauf hinaus. Du fühlst dich ja reinkarniert.
Dass ich in meinem vorigen Leben ein Shetland-Pony war. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, warum. Wenn ich die Augen zukneife und ich denke an früher, dann sehe ich mich mit einem langen Pony vor den Augen an einer Steilküste stehen und schaue hinaus aufs Meer und sehe da einen Schweinswal aus dem Wasser springen. Na jedenfalls war ich dann auf den Shetland-Inseln und habe dort wild gezeltet und eine Herde Shetland-Ponys strich um das Zelt herum und ich habe dann auch meine Verwandten freundlich begrüßt, bin aber von einem Hengst glatt in die Schulter gebissen worden, was ein etwas rüder Tageseinstieg war und mich vielleicht auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat. Ich bin halt doch nur ein Mensch und kein Shetland-Pony.
Also in meinem Fall bin ich dann, also mit den Stieren, das habe ich dann ja sein lassen, also nicht mehr auf Weiden. Ich habe da also neben der Weide gezeltet und plötzlich Hupen und Rufe und Pfiffe in der Nähe und ich dachte, okay, jetzt kommt die besoffene Dorfjugend an.
Ja.
Also mir ging wirklich Arsch auf Grundeis, also weil ich dachte so, also wenn die mich jetzt entdecken, das verheißt keinen ruhigen Schlaf, ne? Mhm. Wollte schon flüchten und dann, als ich noch am Überlegen war, plötzlich denke ich, die Erde bebt.
Ja.
So, Erdbeben. Und das war nicht, das war Südfrankreich, das war nicht Japan, ne? Das war nicht Japan. So, und ich dachte, was, also Südfrankreich ist also nicht das Gegend für Erdbeben. Ich war also starr vor Schreck, aber todesmutig das Zelt aufgemacht, ja, und dann lief das Erdbeben gerade an mich vorbei. Ich war in einen nächtlichen Schafumtrieb hineingeraten.
Ah, cool. Ja, das ist natürlich auch spannend.
Also die Pfiffe und die Rufe, das war der Schäfer, ne, der dann die Herde da, und die sind nachts da umgetrieben worden, damit die tagsüber nicht das Gelände blockiert. Also die die Straßen blockieren. Ne?
Ja.
Und komischerweise auch die haben weder die Schafe noch sonst was haben von mir Notiz genommen. Ne? Also man ist quasi als Wildzelter, ist ja meine Erfahrung, relativ also keiner erwartet einen und deswegen sieht einen auch niemand. Ne?
Richtig. Ich hatte das auch mal bei Dreharbeiten, da habe ich draußen übernachtet für die Gute Nacht-Show beim NDR. Und da kann ich mich erinnern, dass Wildschweine direkt um dieses, ich hatte so eine Art Biwak mir improvisiert aus ein paar Fichtenzweigen und viel Laub und so und lag da so am Boden. Und um mich herum waren Wildschweine unterwegs und durchpflügten den Boden. Kann mich allerdings auch erinnern, dass ich da durchaus ein wenig Angst hatte. Das gehört zu den Nächten, wo ich dachte, wenn die jetzt merken, dass hier ein Mensch liegt und die erschrecken sich, könnte eventuell etwas passieren. Also meine Schlaftiefe hat die Begegnung auf jeden Fall nicht verstärkt. So.
Also ich kann dich beruhigen, Wiegald. Ich habe mich jetzt intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich bekomme ja sehr viele Zuschriften von Followern, die dann also gerne wandern möchten.
Ja.
Gerne wandern, aber sie irgendwie Angst haben. Ne? Und auf der Angstskala kommt Wildschwein bei meinen Followern gleich hinter Mann. Also ganz oben steht Mann, dann kommt Wildschwein.
Ja.
Und zum Thema Wildschwein kann ich dich beruhigen. Warum sind die dann im Zelt? Wildschweine haben dich einfach übersehen. Also wir sind ja beide kurzsichtig.
Ja.
Und Wildschweine sind noch kurzsichtiger als wir. Die orientieren sich an Geruch und Geräuschen.
Ja.
Und wahrscheinlich, weil wir beide, so nehme ich jetzt auch, wenn ich stinke, da ein ordentliches Wildschweinaroma verströmen, fühlt sich die gleich heimisch. Aber die sehen dich einfach nicht. Also normalerweise, wenn die dich sehen würden, würden die abhauen. Die sind eher scheu.
Mhm.
Aber weil die halt nur, wenn du das nicht laut schnarchst, hören die dich halt nicht, ne? Und dann kommen die halt an. Sie interessieren sich null. Also die fressen keine Wiegals, die fressen keine Christines, die fressen maximal Bucheckern. Wenn du jetzt also keine Nussschokolade dabei hast, dann bist du da sicher in deinem Zelt.
Gut zu wissen.
Also ich bin schon von wirklich Hunderten von Wildschweinen umgarnt worden. Ich weiß nicht, ob die jetzt da irgendwie mit mir sich kuscheln wollten, weil ich so lecker gerochen habe nach einer Woche ohne Dusche. Aber ansonsten sind sie mir nicht zu nahe gekommen. Ne?
Das ist vielleicht auch reine Neugier. Also es würde ich als Wildschwein, mir würde es ja genauso gehen. Ich will ja wissen, was ist denn da los? Warum hat da jemand so eine Plane zwischen mir und sich gespannt? Das sind ja alles Faktoren, die auch das Tier interessieren. Na klar.
Ja, vor allem interessiert sie, was hast du da dabei? Ich meine, wenn ich immer nur Bucheckern und Nüsse essen würde, würde ich auch denken.
Richtig.
Du musst doch alles aufpassen. Ich hatte mal einen Auftritt, ne? Und da habe ich auch so grob freudig verkündet, ja, Wildschweine, die kommen nicht ins Zelt, also überhaupt kein Problem. Und dann brüllte einer nur, aber wenn du ein Kadaver bist und ich so, was Kadaver? Ja, dann habe ich gelernt, Wildschweine sind Aasfresser. Also falls du einmal in deinem Zelt versterben solltest.
Dann sieht die Sache ganz anders aus.
Das fand ich jetzt irgendwie wenig erfreulich, ne, dass ich dann doch noch
auch,
den...
Ja, nee, aber dann bist du ja auch tot. Also sobald du ein Kadaver bist, ist das auch eine Entsorgungsmethode, die ernsthaft in Erwägung zu ziehen sein sollte. Da haben wenigstens die Wildschweine was davon. Ja, ja.
Und da sind wir auch beide einig, wir schlafen auch beide mit Ohrenstöpseln, ne, wegen...
ist besser.
Man will auch gar nicht mitbekommen, wenn der Bär oder der alles kommt, du kannst eh nichts tun, ne? Dann willst du wenigstens selig versterben. Ne?
Ja.
Zum Schluss, Wiegard, habe ich noch eine Frage, die mich bei der Lektüre deiner ganzen Bücher irgendwie umgetrieben hat. Also wir teilen eine weitere Leidenschaft,
nämlich?
Und zwar für schräge Outfits.
Ja, ja.
So, und bei mir sind die aber eher zwangsschräg. Also zum Beispiel bin ich einmal durch Estland in Zebrahosen gewandert.
Ja.
Die habe ich mir aus dem Kick-Discounter gekauft für 3,90 €. Der Hintergrund war aber, ich bin in eine Bremsenplage hineingekommen.
Ja.
Und ich habe also alles Mögliche versucht, von Einwickeln mit Frischhaltefolie, der hätte ich beinahe irgendwie einen Hitzschlag erlitten, weil du kannst ja nicht mehr durchschwitzen durch die Frischhaltefolie. Bremsen können zwar nicht durchstechen, also falls du mal in die Verlegenheit kommst, hilft.
Ja.
Aber tatsächlich, das Zebra-Muster, das ist ja evolutionsmäßig, dass Zebras die entwickelt haben, um stechende Insekten, also Bremsen abzustechen.
Ja.
Also es funktioniert tatsächlich. Wenn du mal das Problem hast, Zebra kann man bei H&M kaufen, gibt es also Voll-Zebra-Outfits schon, klappt hervorragend so. Oder aber ich wandere auch in einem Müllsack. Also weil viel besser belüftet als so eine Regenhose. Du kannst dann also den Müllsack Farbe deiner Wahl. Bei mir ist das so neongrün.
Natürlich.
Sieht unglaublich sexy aus, so wie Ingrid Steger. Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid, ich mache mir einen Schlitz ins Müllsack, ne? Und super. Ne?
Da erinnere ich mich spontan an einen 100-Kilometer-Lauf, an dem ich mal teilgenommen habe, in Biel. Die 100 Kilometer von Biel, eine Traditionsveranstaltung seit Jahrzehnten, großartig. Man läuft die Nacht durch und es hat die ganze Zeit geregnet. Obwohl es im Juli war, es war dann trotzdem super kalt und ich habe gefroren morgens und war entkräftet. Und dann hat der Typ, der vor mir lief, der ist einfach an den Straßenrand, an einer Bushaltestelle, war ein öffentlicher Mülleimer und dann hat er den Müllsack ausgeleert und sich diesen Müllsack übergestülpt. Ich habe noch nie einen Menschen so beneidet, der sich einen gebrauchten Müllsack über den Körper zog, gegen die Kälte, wie in diesem Moment. Aber natürlich, also diese Müllsäcke, die haben natürlich starke Isolierwirkung. Und dann, wenn man sowieso schon stark riecht, ist der Müllsack jetzt auch das kleinste Problem. Ja.
Also Wiegand, ich muss dazu sagen, ich habe das auch schon gemacht. Ja. Also ich habe mal zwei Müllsäcke dabei. Also einen als Regenrock, weil besser belüftet, ne? Und einen als Liner für meinen Rucksack. Ah. So, und wenn die dann kaputt geht, also die Müllsäcke halten nicht ewig, gerade dieser Liner im Rucksack ist ein Problem, weil du stopfst da deine ganze Ausrüstung rein und dann irgendwie kriegt das da Risse und Löcher und sonst ist das Ding nicht mehr dicht. Und da guckst du halt so am Weg, ran, wenn gerade die Mülltonnen frisch geleert worden sind, die öffentlichen, und die Müllmänner haben da gerade einen frisch, da liegen nur drei Apfelbutzen drin oder sowas, ne?
Ja.
Dann habe ich da auch schon mal kurz die Müllsäcke getauscht und mir da irgendwie Nachschub, weil die haben dann die Heavy Duty, ne? Ja. Also ich bin jetzt Müllsack-Experte, du brauchst die für die Gartenabfälle, weil diese ganz leichten, diese dünnen, die reißen dann eher zu schnell, ne?
So ist es, richtig.
Nee. Aber meine Frage zielte auf etwas anderes ab. Also ich habe auch schräge Outfits, aber halt notgedrungen. Aber du ziehst ja, also gerade bei deinem Schwimmstreak habe ich schon die sexyste Bademode überhaupt erlebt. Also du hast sehr häufig ganz auffallende Badehauben auf,
ja.
Die man eher für 80-jährige Frauen in den 50er Jahren verortet hätte.
Richtig, das ist verkehrssicher. Das ist natürlich gerade, wenn man Gewässer mit Booten teilt, Seglern, das ist natürlich sehr gut, wenn man von denen auch gesehen wird, von Motorbooten, auch wenn die schnell unterwegs sind. Viele dieser Skipper sind ja auch sturzbetrunken. Dann ist es sehr wichtig, dass man von denen gesehen wird. Eine Schwimmboje ist natürlich optimal. Man kann die aber auch natürlich ergänzen durch eine schöne Badekappe, die man sich auf den Kopf setzt. Außerdem hält die mitunter auch warm. Der Außenstehende lacht womöglich und sagt, wenn man jetzt im Winter ins Wasser geht, das ist doch eh saukalt, dann ist doch auch egal, ob man eine Badekappe trägt oder nicht. Doch, das ist ein psychologisch wichtiges Moment. Die Badekappe sorgt für 0,1% mehr Wärme. Großteil geht ja über den Kopf verloren und da fühlt man sich einfach ein bisschen muckeliger, wenn man so eine Kappe auf dem Kopf hat.
Selber sieht man es ja gar nicht.
Das ist übrigens auch ein Mythos, den habe ich auch immer geteilt. Ich habe das auch immer gelesen, 40% über dem Kopf, das ist Quatsch, also nach neuesten Erkenntnissen. Am meisten Wärme verlierst du über den Bauch. Also nicht, also über den Kopf natürlich auch. Ich würde auch immer nachts eine Mütze aufsetzen, aber über den Bauch hast du, weil da die empfindlichen Organe sind, da verlierst du auch mehr Wärme.
Da kriege ich die Badekappe einfach nicht drüber. Nicht drüber, nein. Der ist zu groß. Da muss ich den Kopf nehmen.
aber trotzdem, ich muss jetzt doch nochmal nach. Also mit der Badekappe hast du mich jetzt, also Verkehrssicherheit. Aber zum Beispiel, du warst ja beim Zelten, hattest du pinke Gummistiefel an.
Ja, die das sieht man ja auch viel schneller. Also gerade wenn man so schwachsichtig ist wie ich. Also ich verlege ja ständig irgendwelche Sachen. Ich mache mir mein Leben selber schwer, wenn ich unauffällige beige Kleidung, die jetzt im Gestrüpp nicht so gut zu erkennen ist, mache ich mir das Leben schwer. Also ich muss schon stark kräftige Farben nehmen. Und dann bin ich immer noch auch so farbenblind, dass es mir schwerfällt zu erkennen. Ah, das sind ja meine Gummistiefel, ja.
Ja, aber du widerfrischst doch diesem Stealth-Gedanken. Also du hast ein tarnfarbenes Zelt und dann pinke Gummistiefel. Das
ja,
ist
die pinken Gummistiefel habe ich ja im Zelt nachts. Also
okay, also das würde ich auch sagen, ich muss auch sagen, je länger ich da unterwegs bin, also je älter man dann wird, ich versuche dann auch so wichtige Sachen irgendwie bei mir ist alles schwarz irgendwie, ne?
Ja, aber gerade mit Handy zum Beispiel. Handy ist ja ein zentraler Gegenstand heutzutage. Also da habe ich mir angewöhnt.
Wishphone.
Wishphone ist pink, auch mal mindestens pink. Neonfarben ist serienmäßig und selbstleuchtend wäre eine Innovation. Mensch, also es fällt mir jetzt gerade ein, so eine selbstleuchtende Handyhülle wäre zum Beispiel für Leute wie mich 100%ige Steigerung der Lebensqualität.
Probier doch mal Glitzer, wenn das dann reflektiert, sowas. Wenn du so die Glitzerhülle.
Ja.
Okay. Also du sagst, also das wäre jetzt nicht, ich dachte, es ist eine Form des künstlerischen Ausdrucks bei dir, dass du dann irgendwie diese
Badekappe des in jungen Jahren, also ich kann mich erinnern, weil du vorhin schon H&M erwähntest, als dieser Laden neu in meiner Jugendstadt Oldenburg aufgemacht hat, da habe ich dort für 80 D-Mark, wahnsinnig viel Geld, mein gesamtes Taschengeld von Monaten, habe ich mir einen Anzug gekauft, Fischgrillmuster. Und dann habe ich geholfen bei der Renovierung eines Hauses mit einer Flex, einer Schleifmaschine und habe einen Schnitt in Höhe des Knies in diesen Anzug rein gefräst. Und dann habe ich mich erst sehr geärgert und dann habe ich aber aus der Wut heraus viele andere Schnitte noch diesem Kleidungsstück zugefügt. Und das sah dann so cool aus. Und dafür habe ich in der Raucherecke der CC-Schule in Oldenburg viel Lob kassiert. Das sind natürlich prägende Momente. Man denkt sich dann lebenslang, das ist ein Weg, wie man besser durchs Leben geht, wenn man zum Beispiel seine Kleidung aufschlitzt oder irgendwie anders tunt. Oder man kann gleich interessante Farben auswählen. Ja, das sind so Momente, die man nie überwindet. Also ich zumindest habe es nie geschafft. Und später habe ich dann auch praktische Vorteile festgestellt. Zum Beispiel die Verkehrssicherheit.
Okay. Jetzt eine Frage habe ich dann ganz zum Schluss noch. Du hast ja. Die ersten Streaks waren ja getimed. Also die Marathons, hast du gesagt, ein Jahr lang jeden Wochen eine Marathon.
Jede Woche okay. Immer so samstags genau. Oder so freitags, genau. Mhm. Genau.
So beim Zelten wurde, haben wir schon gelernt, Tschernobyl. Also du wurdest nach Tschernobyl eingeladen Und endete dann. So, Aber der Schwimmstreak, der nimmt ja kein Ende. Also du bist jetzt bei 1300 Schieß mich tot.
Komm aus der Sache schlecht raus irgendwie. Also es gibt einfach nie einen Grund, aufzuhören. Also das macht mir weiterhin viel Spaß. Ich bin auch schlau gewesen, dass ich nicht die Aufenthaltsdauer oder die Streckenlänge festgelegt habe. Und ich bin selber gespannt, woran es dann eines Tages scheitert. Also das finde ich wirklich voller Neugier, sehne ich diesen Tag herbei, um zu gucken.
Du sehnst mich ihn herbei.
Ja, du mal gucken, was dann der Grund ist. Ich bin da wirklich gespannt. Also das wird ein großes Entertainment. Wird es ein offener Bruch oder eine lebenswichtige Operation, sowas in die Richtung oder Dreharbeiten in der Wüste. Aber die müssten dann schon sehr, sehr gut bezahlt sein. Oder keine Lust. Das ist natürlich, ich kenne mich ja, das ist eigentlich der Normal- und Regelfall, dass irgendwann eine innere Stimme sagt, Schluss, aus, das war's. Oder dass man abends feststellt, irgendwas habe ich heute vergessen. Huch, 0:01, das war's dann. Also mal gucken, ich bin selber gespannt.
Aber du hast noch kein Ende abzusehen, also du bist Happy Swimming ist, du hast nur die unterbewusste Sehnsucht, du möchtest nur wissen, was denn der Grund ist, aber aufhören willst du nicht.
Das ist das Ende des Experiments wird es dann, genau.
Mhm. Okay, also Wiegand, vielen Dank, ich bin gespannt, wo wir uns dann mal schwimmend oder zeltend oder laufend irgendwie begegnen.
Alles drei lässt sich auch wunderbar kombinieren, also ich weiß, du bist am liebsten alleine unterwegs, aber so eine Stunde würde ich dann durchaus an deiner Seite ausharren.
Also zelten würde ich in jedem Fall mit dir, weil also das würde ich wissen. Also wir sind da gleich gesonnen, also da müssen wir ganz hemmungslos sein. Wir haben beide Ohrenstöpsel, also da kann nichts mehr schief gehen.
Ne? Ja, wunderbar, sehr gerne, jederzeit. Mhm.
Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit auf Mallorca. Schwimmen warst du schon, also in diesem muss man dich wünschen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
Bis zum nächsten Mal, danke dir.
Bis dann, tschüss.